die Erfahrung von Menschen, die mit Jesus gingen. Wir haben im Gottesdienst heute den Psalm 18 zugrunde gelegt. David hat ihn am Ende seines Lebens gedichtet. Es fällt einem schwer, nicht die ganze Fülle der Ereignisse des Lebens Davids aufzuzählen. Es war ja gar nicht selten, dass er in Unglaube fiel. Doch sieht er am Ende sein Leben ganz anders, von der Güte Gottes begleitet. Ich lese den Schluss von Psalm 18. Ja, du machst hell meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist wie Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten mit meinem Arm, den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärkt mich und deine Huld macht mich groß. Das war ja in der alten Lutherbibel anders ausgedrückt und es ist nicht unbedingt so, wie es jetzt heißen muss. Man kann es doppelt übersetzen. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß, gerade verstanden aus dem Leben des David. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben, der mich errettet von meinen Feinden. Du erhöhst mich über die, die sich gegen mich erheben. Du hilfst mir von den Frevlern, darum will ich dir danken, Herr. Unter den Heiden und deinem Namen Lob singen, der seinem König großes Heil gibt und Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Hause ewiglich. Nun wollen wir das Lied von Philipp Friedrich Hiller singen, es jammere, wer nicht glaubt, ich will mich stillen. 304, Vers 1 bis 4. Die Orgel spielt uns einen Vers voraus, dass wir alle die Melodie gut kennen. Wir lesen den Psalm 18, Verse aus den ersten 28 Versen in Auswahl. Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks. Aber der Herr war meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Herr, mach uns das jetzt groß, was du jedem von uns geben willst. Amen. Liebe Freunde, immer wenn ich zu Fuß zum Hauptbahnhof gehe, kriege ich Minderwertigkeitskomplexe. Neulich ging ich mit meiner Frau da unten unter die Unterführung durch und dann sagte ich zu meiner Frau, guck, jetzt hast du doch wieder den Falschen geheiratet. Da hängen doch diese großen schönen Plakate dieser herrlichen Männer von Judo-Training und Bodybuilding, diese Prachtochsen vom Landwirtschaftsfest. Und wenn man das so sieht, denkt man also, solche ärmlichen Bizeps-Pakete und diese stolzen Gestalten. Aber dann werden Sie sagen, es kommt ja nicht so drauf an, dass man es in den Muskeln hat. Worauf kommt es denn dann an? Und sagt einer, es kommt darauf an, dass man im Leben seinen Mann steht. Wirklich kommt es darauf an, dass man im Leben seinen Mann steht. Dass man sich durchbeißt, dass man sich durchringt, dass man sich nicht kleinkriegen lässt, dass man hartnäckig sich dagegen stellt gegen alle Widerstände. Das klingt mir zu sehr nach dem letzten Verzweiflungskampf. Das hat mit sieghaftem, fröhlichen, gewissen, zielsicherem Leben gar nichts mehr zu tun. Ich wollte gerne ein Plakat daneben hängen, gegen diese kraftstrotzenden Männer und sagen, das Geheimnis der Kraft eines Menschenlebens ist was ganz anderes. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, mein Burg, mein Fels. Das hat ein Hütejunge erlebt, der von seinen Geschwistern nicht vollgenommen wurde. Als der Prophet Samuel in Bethlehem im Haus des Isaias einen Besuch gemacht hat, haben sie es nicht mal für nötig gehalten, ihren kleinen Bruder von der Weide zu holen. Ach, der ist ja noch gar nicht so erwachsen. Der versteht das ja alles noch nicht. Und da erfährt dieser junge David, dass Gott ihn ruft. Ich weiß nicht, ob Sie das in Ihrem Leben einmal begriffen haben, was ein Ruf Gottes bedeutet. Jesus hat gemeint, einen solchen Ruf dürfe man nicht auf die lange Bank schieben. Man dürfe nicht die Hand an den Pflug legen und zurückschauen und schauen, ob es nicht doch noch andere Möglichkeiten gibt. Und man kann auch diesen Weg nicht halb gehen, sondern wie dieser Hütejunge plötzlich merkt, hier ist der lebendige Gott, der in meinem Leben Geschichte machen will. Und der seine Herrlichkeit in dieser Welt durch meine Person hindurch darstellen will. Und deshalb lässt dieser junge David sich rufen von diesem Herrn. Wenn dieser Gott uns ruft und wo er sie in ihrem Leben gerufen hat oder wo er sie heute mit seinem Ruf trifft, da geht es immer um eine ganze Nachfolge, um eine ganze Hingabe an ihn. Weil er aus unserem Leben etwas ganz Neues machen will, etwas ganz Großes, etwas, was wir mit unseren Gedanken noch gar nicht umschreiben und fassen können, ist jemand in Christus, dann ist doch eine ganz neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Was ist denn eigentlich neu? Was ist denn eigentlich anders? Ich möchte es in drei Punkten sagen. Das Erste, ich bin stark und kann über Mauern springen. Das ist das Erste, was sich verändert, wenn ein Mensch dem Ruf Gottes folgt und sich von Gott in Dienst nehmen lässt. Gestern haben schon die ersten unserer jungen Leute ihre explosive Ladung, die Zeugnisse, nach Hause gebracht. Die anderen haben das Fest noch vor sich im Laufe der nächsten Woche. Und da ist ja genau klassifiziert und festgestellt, wie stark man ist. Mangelhaft, ungenügend, ausreichend, befriedigend oder gar gut, gar sehr gut. Das lässt sich in Stufen feststellen. Und wenn ich das bei mir feststellen will, wie stark bin ich denn eigentlich im Glauben? Was vermag ich denn? Was kann ich denn aushalten in meinem Leben, wenn da plötzlich Not über mich kommt? Halte ich das durch? Da brauchen wir uns gar keiner Täuschung hinzugeben. Wenn wir im Lichte Gottes stehen, ist das eine klargelegte Sache, ungenügend. Ich wollte das jetzt einfach in den Geschichten des David weitererzählen, wie dieser braungebrannte Hirtenjunge zu seinen Brüdern kommt ins Kriegslager und da draußen hört er den Goliath, den Namen Gottes lästern
Und dann sagt er seinen Brüdern, da muss man doch was dagegen tun, der Name Gottes darf doch nicht verlästert werden. Dann lachen die nur. Was hast du denn hier verloren, du Großmaul? Und dann sagt er, im Namen Gottes muss man doch was wagen können. Und schließlich gehen sie hinüber und sagen, ja, wenn du mit dem Goliath unbedingt kämpfen willst, dann probier doch seine Rüstung an, und dann legen sie ihm die Rüstung um. Es ist ja interessant, das ist genau im Jahr 1000 vor Christus der Übergang von der Steinzeit zur Eisenzeit. Nur Saul, der König, hat eine Waffenrüstung aus Eisen. Nur Goliath hat eine Waffenrüstung aus Eisen. Die anderen Soldaten noch nicht. Die wird ihm umgelegt. Und dann sieht dieser Kerl da drin aus, so ungenügend, das schlappert und den erdrückte schier unter dieser Eisenlast. Diese ungenügende Kraft, der kann ja nicht mal eine Rüstung tragen. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Im Glaubensleben kann uns Gott demütigen. Wenn man meint, man sei im Glauben gerade groß geworden, man hätte für Gott Siege errungen, dann kann uns Gott im nächsten Augenblick zeigen, dass wir ganze Versager sind und gar nichts vor ihm darbringen können an Vermögen. Und dann besinnt sich dieser David auf gar nichts, als auf das eine, das der Herr ihn gerufen hat. Herr, meine Stärke, meine Burg, mein Fels. Und dann zieht er dem Goliath entgegen, der Höhen, bin ich denn ein Hund, dass du mit dem Stecken zu mir kommst? Und dann sagt der David, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, den du gehöhnt hast. Und so erschlägt er ihn. Es ist in diesem Psalm als Geheimnis des Lebens David ausgesagt. Herr, meine Stärke. Ich bin stark, obwohl ich eigentlich ungenügend als Note über mein Leben schreiben muss. Da sagen doch andere, der hat doch versagt, auch als Christ. Der hat doch einen Uriah ermordet. Wo sagt der David? Und doch, da ist in meinem Leben Stärke da. Große Stärke, mit der ich viel tun darf. Gott rüstet mich mit Kraft. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und Kriegsvolk zerschlagen. Es ist ganz wichtig, dass wir darauf achten, was David bemerkt hat. Er hat nie gemeint, dass er Mauern zerschlagen könnte. Es gibt heute eine Menge Christen, die meinen, sie könnten die Welt verändern, indem sie die Ungerechtigkeit abschaffen, indem sie den Krieg abschaffen und das Böse abschaffen und den Teufel abschaffen und indem man dagegen schreit und da sei was geschafft und da hätte man es gewonnen. Steht nicht da, mit meinem Gott kann ich Mauern zerschlagen, sondern mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mir war es eindrücklich, bei der Vorbereitung die großen Meditationen Luthers nochmal zu lesen, der über diesen Psalm sehr viel geschrieben hat. Und er sagt, täusche sich keiner. Kein Papst wird vor dir weichen. Kein Kaiser wird vor dir fliehen. Nichts wird sich nach außen hin ändern. Aber habe du Mut, gegen diese Mauern anzustehen und drüber zu springen. Du wirst des Herrn Siege machen können. Das meint David. Das ist die Stärke, die Menschen haben, die sich von Gott rufen lassen. Dass sie in dieser Welt Unmögliches vollbringen dürfen für den Herrn und in seinem Namen, weil sie in seiner Kraft über Mauern springen können. Seine Kraft ist in Schwachen mächtig, in Schwachen. Aber die Kraft ist mächtig und sie sind stark geworden. Das Zweite, was ich sagen will, ist, er stellt meine Füße auf einen Felsen. Es gibt ja immer wieder diese Auseinandersetzung mit ungläubigen Menschen, die sagen, ach, euer Glaube, das ist so ein Tasten im Nebel, irgend so ein Vermuten, so eine Hoffnung, so ein vager Gedanke, dass Gott sich irgendwo um uns annimmt. So eine ganz andere Sache, wenn ein junger Mensch entschlossen mit seinen Gaben und Fähigkeiten in die Welt hineingeht und plant und rechnet. Nein, gerade umgekehrt. David hat entdecken müssen in seinem Leben, dass selbst seine eigene Charakterfestigkeit das Ungewisseste ist, was man in der Welt haben kann. Er hat erleben müssen, dass der Reihe nach seine erstgeborenen Söhne, die ihm so ans Herz gewachsen waren, nur das eine Ziel hatten, ihren Vater umzubringen. Er hat es erleben müssen in seinem eigenen Leben, wie sein eigenes Ja am nächsten Tag nicht mehr ein Ja war. Und dann hat er erlebt, wenn ich einen Felsen suche, wo ich mich gründen kann, einen Boden, wo man sicher steht, dann gibt es nichts in dieser Welt, als dass Gott sich zu mir bekennt und mich hält. Wenn Sie in Ihrem Leben eine gewisse Zuversicht haben wollen, bis hin auf Ihr Sterbebett, etwas, wo Sie sich darauf verlassen können, dann können Sie sich nicht auf Ihre Frömmigkeit und nicht auf Ihren Glauben verlassen, sondern Sie können sich nur darauf verlassen, dass Gott Ihren Namen mit Blut ins Buch des Lebens geschrieben hat und gesagt hat, ich will dich nicht verlassen und versäumen. Dass das seine Botschaft vom Kreuz ist. Und wenn deine Sünden gen Himmel schreien, er will dich nicht loslassen. Das ist der Felsen, auf dem ich stehen kann. Ich glaube nie, dass wir in unserem Leben, auch wenn Gott uns ruft und wenn heute einer sagt, ich will mich von Gott nun in diesen Dienst hineinstellen lassen, mit meinem Beruf, mit meiner Familie, mit meinem Geld und was ich bin und habe, dass wir nie wissen werden, wohin die Reise geht. Wir werden nicht wissen, wo Gott uns braucht und wie er uns braucht. Es steht dort in diesem Psalm ein merkwürdiges Wort, dass Gott im Dunkel wohnen will und dass er uns auch seine Geheimnisse oft nicht anvertraut. Ich habe vorgestern mit Dr. Kilgus telefoniert, der nicht in Bangladesch sitzt, sondern in Aachen, Freudenstadt. Bei Freudenstadt. Ich hörte von Dr. Pflüger, dass er mit seinen Nerven völlig am Ende sei. Er war kurz vor der Abfahrt nach Bangladesch, 24 Stunden vorher, kommt ein Telefonanruf aus Pakistan. Euer Visum ist fertig, ihr könnt nach Pakistan einreisen, gebt eure Flugkarte von Bangladesch zurück. Die Arbeit in Pakistan kann beginnen. Bis heute ist keine schriftliche Bestätigung erfolgt. Und er sagte zu mir am Telefon, was will denn eigentlich Gott? Ich will doch ihm dienen. Warum macht er mir seinen Weg nicht klar? Ich war so froh, dass ich es an diesem konkreten Beispiel ihm zeigen konnte, dass Gott ihn ruft, dass Gott ihn braucht mit seiner Frau, ist gar keine Frage. Aber dass Gott das Ziel eines Weges gar nicht vor uns enthüllt, sondern sagt, du hast einen Felsen, auf dem stehst du. Kilgus sagte, verstehen das die Gemeinden, die denken, ich muss doch längst draußen sein. Sag, wenn das die Gemeinden nicht lernen, dass man im Dienst für Gott keine Helden hat, sondern Menschen, die warten, wo der Schritt immer weitergeführt wird von Gott in seinen Dienst hinein. Ich darf ihn nochmal aus einem Brief Luthers jetzt zitieren, wie er dort mit Melanchthon geschrieben hat, der sagte zu Luther, ist es nicht einfach so, dass Gott vielleicht doch von uns gewichen ist und dass der ganze Weg eben doch falsch ist, dieses ewige Zaudern bei Melanchthon und Luther ihm mit diesem Psalm zurückgeschrieben hat, sagt, du möchtest immer eine ganze Vision haben für den ganzen Weg, den man geht. Wenn Mose den Weg gesehen hätte durch die Wüste und hätte gewartet, bis Gott ihm den ganzen Weg durch die Wüste gezeigt hätte, er säße heute noch in Ägypten. Aber geh du Schritt für Schritt den Weg, den Gott dich weist, und lass dir daran genügen, dass er deinen Fuß auf den Felsen stellt und dass er sagt, ich halte dich. Ich bekenne mich zu dir. Wenn ich an Krankenbetten sitze, dann habe ich auch nicht mehr zu sagen, als dass ich sage, ich weiß es nicht, wo es hinaus will. Vor 3 Wochen, als hier ein junger Physikprofessor aus einem Ostblockland in unserem Gottesdienst saß, der ein paar Tage bei mir war, bevor er zu einer Operation ging, wo kein Arzt im Ostblock ihm helfen konnte, wo alles so ungewiss war und wo wir darüber sprachen, wo ich ihm sagen konnte, wir müssen es lernen, dass Gott uns nicht zeigt, wohin die Reise geht. Er sagt uns heute, es ist Platz bei mir auf dem Felsen, steh und ich bin bei dir. Mehr kann er uns nicht geben und will er nicht geben, aber es geht weiter. Herr, mein Fels, du stellst meine Füße auf den Felsen, dass ich sicher treten kann. Du machst meine Knöchel fest, ich kann gehen. Das war die Freude des David, am Ende seines Lebens im Rückblick auf dieses Leben. Und noch ein letztes. Man kann mit Gott auftrumpfen. Man kann mit Gott auftrumpfen. Wenn unsere Fußballfans ihre Fahnen unter dem Arm haben und kröhlend ins Fußballstadion ziehen, dann sind sie ganz fest begeistert von der Kraft ihres Vereins. Beim VfB gilt das nach seinem 1:1 jetzt nicht mehr, aber bei anderen Vereinen ist das noch so. Und wie ist das eigentlich bei uns? Gibt das Begeisterung an Gott? Ja, wenn ich die Bibel aufschlage, dann merke ich, dass Menschen begeistert waren, wenn sie in ihrem Leben erfahren haben, wie Gott ihnen plötzlich in großer Not Boden unter die Füße gegeben hat, wie ein David vor der Bundeslade hertanzte, da sogar seine eigene Ehefrau oben am Fenster stand und ihn verachtete, weil sie nicht begriff, dass diese Freude an Gott sogar durchs Temperament gehen darf. Freude an Gott. Warum denn? Du bist mein Schutz, meine Burg, wie in diesen großen, alten, mittelalterlichen Burgen, wo man die Ziehbrücke hochzog und wo man plötzlich sagen kann, ich sitze sicher da, ich bin geborgen. Es fällt alles von mir ab, ich bleibe nicht in der Hetze und im Stress dieses Lebens, sondern es gibt Augenblicke, wo ich ausatmen darf und mich freuen darf, dass Gott mich angenommen hat. Es ist doch nicht wahr, dass bei Christen das Thema immer Sünde heißt. Da darf ich dir doch auch sagen können, ich will gar nicht mehr von Gott reden, ich bin eben ein Sünder, ich habe versagt und in meinem Leben ist alles so schlecht. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich freue mich, du Gott bist mein Fels, meine Burg, wo ich sicher leben kann, mein Hort, auf den ich traue, der Berg meines Heils, mein Schutz, mein Schild. Ich lebe jetzt fröhlich. Ich habe Freude, ich darf mich an meinen Gaben, an meinem Leben, an dem Erfolg meines Berufes freuen, an den Menschen, die mir in den Weg gestellt sind. Du hast mich reich gemacht, ich darf mit Gott auftrumpfen und mich freuen, weil er persönlich Gott in seinem Leben erfahren hat, mein Gott, auf den ich traue. Ich möchte noch einmal aus dem Leben Luthers an eine ganz frühe Episode erinnern, an einen Brief im Jahr 1919, den er an Freunde geschrieben hat, als es darum ging, ob er nach Augsburg gehen soll. Und sie sagten, das ist das sicherste Todesurteil für dich. Und Luther schrieb zurück, nicht die Gefahr gering achten, sondern ich habe etliche Menschen gefunden, die in meiner Sache ängstlich sind und mich zu versuchen begannen. Ich sollte nicht nach Augsburg gehen, aber ich stehe fest. Es lebe Christus und sterbe Martinus. Der Gott meines Heils müsse erhoben werden. Das ist ein Zitat aus dem Psalm. Lebt wohl und steht fernerhin fest. Lass mich doch sterben. Ich habe den Ruf Gottes einmal vernommen, dass heute Leute in den Missionsdienst gehen mit ihren geringen Gaben, dass junge Leute in der Jugendarbeit plötzlich wieder offensiv werden und vorwärts schreiten, ohne zu wissen, wie sie es in 3 Jahren noch bewältigen mit ihrer Kraft. Dass Menschen etwas wagen, dass eine Gemeinde über ihre Grenzen hinaus denkt. Ich kann auch nicht planen, ob wir in 4 Jahren die Gelder haben, das alles noch durchzuführen. Aber wir lassen uns rufen, weil der Herr uns ruft, wie diesen Hütejungen David, lass dich doch in meine Geschichte hineinstellen. Wir können sterben. Er lebt, der Gott, der uns mit seinem Schutz umgibt, der unsere Füße auf Felsen stellt. Wir dürfen heute auftrumpfen. Und wenn Sie die Sachen, die Sie für die kommende Woche jetzt bewegen und umtreiben, vor diesem Gott hinlegen, es ist ja merkwürdig, dass man heute im Ernst davon redet, ob Gott tot sei. Nein, leben Sie in der kommenden Woche diesen Trumpf mit Gott und leben Sie fröhlich angesichts dessen, was Sie umgibt und was Ihnen Angst macht. Diese Freude, wir haben einen Gott, der meine Stärke, mein Fels, mein Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils ist, mein Schutz. Amen.